herzlich willkommen. Ich begrüße Sie nochmal am heutigen Abend. Danke, dass Sie hier sind. Ich darf Ihnen heute Abend unseren Gast vorstellen, einen geschätzten Freund und Kunden, Carsten Muth. Er hat seinen Berufseinstieg direkt schon bei einem Internetdienst AOL gemacht und nach 5 Jahren dort ist er gewechselt zu Seal Network SE, wo er heute unter anderem als General Counsel im Mutterunternehmen und auch als Vorstandsmitglied in der wohlbekannten Tochter Lotto24 beschäftigt ist, seit über 11 Jahren insgesamt im Unternehmen und seit 2019 auch als Vorstandsmitglied. Und er wird uns heute Abend mit seinen Hüten sozusagen davon berichten, über das Thema mit Legal Tech zum Jackpot, wie mitigiert man Haftungsrisiken im regulierten Umfeld. Hallo Carsten, schön, dass du hier bist.
Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da bin.
Die erste Frage zur Einleitung, ich habe es schon ein bisschen angerissen. Wie ist eure Unternehmensstruktur?
Ja, also Seal Network SE kennen auch viele nicht. Ist wie gesagt die Muttergesellschaft der Lotto24 AG unter anderem. Lotto24 ist ein Lotterievermittler in Deutschland. Wir vermitteln staatliche Lotterien, also erlaubte Lotterien in Deutschland. Es gibt noch ein Tochterunternehmen in Spanien, die vermitteln die Blindenlotterie in Spanien an Onze, kennt man vielleicht. Und dazu haben wir noch virtuelles Automatenspiel, jetzt in diesem Jahr unter dem Staatsvertrag. Sprich, wir haben die Seal Network SE als Holding und darunter ein paar Tochtergesellschaften, aber das Deutschlandgeschäft ist das Hauptgeschäft derzeit, ist in der Lotto24 AG. Und ja, das ist im Prinzip schon so die Hauptstruktur. Es gibt noch ein paar UK-Gesellschaften, die allerdings im Moment kein Geschäft mehr haben, sondern in Liquidation sind. Aber ja, das ist ja dann auch so ein bisschen das Thema heute. Einige Gesellschaften, viel administrativen Aufwand und ja, wie kriegt man das hin?
Das führt ja auch direkt zur zweiten Frage. Wie ist denn die Rechtsabteilung bei euch aufgestellt für diese Gruppe?
Wir sind eine kleine Rechtsabteilung. Wir sind 3 Personen, arbeiten natürlich viel mit externen Anwälten zusammen.
Aber könnt ihr ein bisschen lauter sprechen? Das ist leider sehr akustisch.
Ja, wir versuchen das gerne. Wir sind eine kleine Rechtsabteilung, 3 Personen, arbeiten viel mit externen Kanzleien natürlich zusammen, weil das Geschäft sehr reguliert ist. Also gerade Glücksspielangebote im Internet sind hochreguliert in Deutschland. Die Erlaubnisnebenbestimmungen sind zu beachten. Dazu ist die Seal Network SE eine börsennotierte Gesellschaft. Das heißt, die ganzen Kapitalmarktanforderungen finden ebenso Anwendung und müssen eingehalten werden. Und da könnte man sich sicherlich manchmal denken, mit 3 Leuten ist das ein bisschen knapp. Allerdings muss man auch sagen, dass wir per se vom Geschäftsmodell durch diesen hohen Regulierungsgrad, sage ich immer, sehr viel schon ganz gut ausgebildete Juristen im Unternehmen haben, ohne dass sie quasi ein Staatsexamen haben. Also wir haben gerade in der Compliance-Organisation und also die Themen, die rechtlich relevant sind, da sind natürlich in den Abteilungen auch sehr gute Leute beschäftigt, die ohne Juristen zu sein schon eine sehr gute juristische Einschätzung in ihrem Bereich geben können und da eben auch die Verantwortung durchaus vollkommen wahrnehmen können, natürlich ohne, dass sie mit der Rechtsabteilung immer sprechen müssen. So, dass wir das mit 3 Leuten ganz gut hinbekommen. Und da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal drauf, Legal Tech und Tools helfen seit 2-3 Jahren sehr. Mit 3 Leuten zu schaffen.
Das ist das Thema, wo wir sicherlich noch ausführlich dazu kommen, weil das für uns spricht. Aber vorher noch die Frage, welche Risiken mitigierst du eigentlich so in einem täglichen To-Do? Was ist sozusagen das Risikomanagement, was trotz der guten Ausbildung der anderen Mitarbeiter dann trotzdem auf dir so lastet?
Ja gut, ich meine, das sind die klassischen Themen natürlich. Vertragsrecht, wir sind ein B2C E-Commerce-Unternehmen, das heißt, ne, Verbraucherschutzrechte und gerade im E-Commerce-Bereich in Verbindung mit dem Online-Glücksspiel ist eben gerade das Übereinanderbringen der Erlaubnisnebenbestimmungen mit den E-Commerce-Anforderungen und generell, ne, ich zeichne uns auch immer so ein bisschen als Fachübersetzer für rechtlichen Formalismus in pragmatisches, online-taugliches Prozessmanagement, weil das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da ist vom Risiko her, sind wir da halt auch Teile der, ja, des Business Developments durchaus, dass wir eben versuchen, die bestehenden rechtlichen Risiken auf eben diese besondere E-Commerce-Glücksspiel-Situation zu übersetzen. Das ist eines der Hauptrisiken und natürlich Kapitalmarktrecht, also die Einhaltung natürlich der gesamten Formalien für ein börsennotiertes Unternehmen, Gremien, Koordination, Beschlussdokumentation, Protokolle, eben auch die ganzen Aufsichtsratssitzungen, Corporate Governance, Geschäftsbericht, Saison hat jetzt gerade angefangen. Das sind so die Hauptrisiken, die bestehen. Datenschutzrecht ist bei uns ein großes Thema, IT-Security mit der Plattform und den Kundendaten. So, das sind so die drei Hauptthemen, die einen in der Regel nicht nachts wach lassen.
Ja, da ist es ja für uns insbesondere spannend zu hören, zum einen dieser Rückschlag dieser Risiken auf dich als Legal Counsel und zum anderen natürlich auch als Gremiummitglied, als Vorstand. Wie würdest du das einschätzen, wie sozusagen aus diesen beiden Perspektiven das Risikomanagement von Bedeutung ist für euch im Unternehmen?
Sehr, also ich glaube so, ich krieg's nicht ganz hin, aus dieser juristischen, aus dem juristischen Blickwinkel rauszukommen. Also ich bewundere natürlich das, oder ich sage mal so, es ist ganz gut, glaube ich, aufgeteilt. Der Jurist ist sehr risikofokussiert, der ist sehr risikoavers. Das muss man dann irgendwie versuchen, auch ein bisschen durch Psycho-Hacks ein bisschen manchmal auch abzustellen, dass man versucht, auch mal ein Risiko einzugehen, kontrolliert. Insofern, ich glaube, ich denke immer als General Counsel, auch wenn ich dann mal die Vorstandsrolle bei der Lotto24 AG denken muss. Allerdings, das ist eine besondere Situation bei uns. Wir haben, das muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, warum ist ein Jurist Vorstand in der Lotto24 AG? Das liegt daran, dass wir eine besondere Konstellation haben. Die SIL ist nur in Anführungsstrichen 95% Anteilseigner der Lotto24. Wir haben noch Minderheitsaktionäre in der Lotto24 und müssen deswegen zwischen den Gesellschaften sogenannte Arms-Length-Anforderungen einhalten. Das heißt, dort ist ein hoher Compliance Aufwand notwendig, damit eben die Intercompany-Geschäfte nicht nur Intercompany-Geschäft sind, sondern quasi als Geschäfte unter Dritten bewertet werden. Und deswegen, das ist hauptsächlich meine Aufgabe, eben bei der Lotto24 zu gucken, dass diese Geschäfte eben auch diesen Prinzipien und diesen Anforderungen gerecht werden. Weswegen ich eben meist oder immer als Jurist auch in dieser Vorstandsrolle unterwegs bin. Aber es war, hat mich überrascht. Auf jeden Fall ein interessanter Perspektivwechsel und es macht auch was mit einem, wenn am Ende man aus dieser reinen internen Beratungsrolle zwar sich selbst natürlich berät, aber natürlich dann auch weiß, ja, am Ende würde man auch für diese Entscheidung im Außenverhältnis voll haften. Und man kennt als Jurist die D&O-Versicherung, die hört irgendwann auch auf. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn man einfach dann quasi als interner Rechtsabteilungsmitarbeiter dem Vorstand eine Empfehlung gibt. Also wenn man die sich selbst gibt und dann sagt, okay, ich stehe dafür auch ein. Aber am Ende ist es auch gut, weil am Ende zwingt einen das natürlich auch dazu, das Risiko dann auch nochmal vielleicht von der anderen Seite zu betrachten.
Ja, und disziplinierter dann wahrscheinlich dementsprechend dann mit der Corporate Governance umzugehen. Was würdest du also sagen in diesem Risikozusammenhang? Wo siehst du dort sorgfältige Corporate Governance, inwiefern würde das dazu beitragen, diese Risiken besser zu mitigieren?
Ja, in guter Dokumentation. Mhm. Also, dass die Entscheidungen, die man trifft, dokumentiert, richtig dokumentiert sind und fristgerecht, also dass man da halt, da kann man viel falsch machen. Und da hilft natürlich also jeder gute Prozess in einem Unternehmen, der dann die Fristen automatisch einhält, ist schon ein guter Prozess. Aber man muss auch sagen, man muss da auch eine gute Unternehmenskultur haben. Also nur mit Prozessen bekommt man das natürlich nicht hin. Also gerade diese Abstimmung zwischen den handelnden Personen ist wichtig. Aber jede Unterstützung, die halt prozessseitig oder eben toolseitig erfolgt, ist, hilft sehr. Weil gerade Sitzungseinladung, Sitzungsdokumentation, Protokollierung zum Beispiel von Gremien, Diskussionen und Sitzungen wird nie zu meinen Lieblingsaufgaben gehören. Und ich warte drauf und hoffe, dass in der Zukunft das irgendwie automatisiert möglich ist. Aber ja. Mal schauen.
Dafür gehört es zu unseren Lieblingsaufgaben bei Fides. Alles, was du abgezählt hast, vielleicht deswegen auch die nächste Frage. Wie kommt ihr im Zusammenhang mit der Digitalisierung voran?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei jedem, da passiert gerade unheimlich viel. Wir kommen da auch sehr gut voran. Aber erst seit wir eine dedizierte Legal Operations Ressource auch in der Rechtsabteilung haben. Also ein Kollege von mir macht das zu einem Drittel, Hälfte, dass er sich eben um Legal Operations kümmert. Und seitdem kommen wir voran. Vorher haben wir das zu zweit nebenher gemacht. Das war ja nicht wirklich erfolgreich, muss man sagen, weil es einfach nebenher zu viel ist, neben dem Daily Business noch eine Software einzuführen oder zu testen oder auszuwählen. Mittlerweile kommen wir manchmal voran. Wir testen so immer parallel 3-4 Tools. Also führen auch relativ schnell, habt ihr ja vielleicht auch gesehen, bei vieles quasi mal was ein und testen das dann eher im Live-Betrieb. Und das ist bei uns zumindest eine Methode, die sehr gut funktioniert, weil wir dann halt auch unmittelbar versuchen können oder sehen oder identifizieren können, wo sind wirklich die Punkte, die einfach nicht zu uns passen oder wo sind wir mit dem Tool dann einfach nicht zufrieden. Und das hat sich bei uns als ganz gute Praxis herausgestellt und wir sind jetzt so, ich würde mal sagen, seit 2 Jahren sind wir jetzt so beim 6., 7. Tool, was wir testen und lernen dadurch natürlich auch ganz viel, worauf wir achten müssen, aber wir sind noch lange nicht am Ende und ich habe mich gerade eben unterhalten, also gerade so diese KI ist zwar ein Buzzword, aber was das verändert, ist fast jeden Tag wieder so eindrucksvoll. Und ich glaube, das verändert auch die juristische Arbeit in den nächsten, von einem Jahr hätte ich noch gesagt 5, ich glaube, jetzt würde ich sagen 2 Jahren, fundamental. Und gerade für Rechtsabteilungen, glaube ich, ist es ein Riesenhebel, effizienter, produktiver und auch unabhängiger zu werden von Kanzleien. Also das glaube ich schon. Also gerade eben diese ganzen unterstützenden Tools, hoffe ich, dass die irgendwann mal wirklich das können, was sie jetzt schon versprechen manchmal.
Ja, das könnte ich vielleicht... Das geht nicht für viele, sehr schön. Das können wir vielleicht auch etwas mehr ausbauen. Also es ist natürlich auch für uns, auch von der Anbieterseite aus, ist es natürlich ein guter Ansatz, wenn man sich für das Tool entscheidet und in seinen Testprozess hineinkommt, weil wir natürlich auch von Kundenfeedback uns ernähren. Es gilt jetzt nicht nur für Fides, sondern auch für alle auf diesem Gebiet, dass man sagt, in einem schönen Austausch mit dem Kunden baut man sich ja auf und kommt weiter. Insofern vielleicht die nächste Frage, wenn du einen Zauberstab hättest, nun, was würdest du dir wünschen, was zum Beispiel die KI, wenn du jetzt prophezeist, in 2 Jahren wird es anders sein, oder insgesamt so ein Legal Tech Tool, was wäre eine schöne Entwicklung, die dir deine tägliche Arbeit deutlich erleichtern würde?
Also gerade so dieses automatisierte Einlesen von Dokumenten, zum Beispiel im Vertragsmanagement. Also ich freue mich über jeden Hinweis von jemandem, der sagt, das ist das beste Vertragsmanagement-Tool, das kann alles und funktioniert super. Ich habe noch keins gesehen, ehrlich gesagt. Und gerade dort so eine einfache, also ich stelle mir immer zum Beispiel vor, im Vertragsmanagement, ich kriege einen Vertrag aus dem Business oder von Dritten, drag and drop in irgendeinem Einleseprozess und dann ist es automatisch schon mal zu 80% in der Datenbank und im Idealfall kriege ich auch eine Fristenerinnerung. Aber ich kenne mich damit nicht aus, vielleicht eine naive Vorstellung, das kann doch nicht so schwer sein, aber ich habe noch keine Vertragsdatenbank gesehen, die das kann. Es ist immer, sie nimmt einem 50% der Arbeit ab und packt 50% aber an einer anderen Stelle wieder drauf, weil man die Datenbank irgendwie dann doch wieder korrigieren muss und es ist dann am Ende macht es keinen Spaß. Und man ist dann wieder dabei und sagt, ja, das Excel-Datenbank ist auch gut, ne? So in der Art. Also das würde uns in der Abteilung sehr, sehr helfen. Da testen wir auch gerade wirklich ganz, ganz viele Anbieter. Ja, und das andere Thema ist so Protokollierung. Ne? Das gibt es natürlich schon. Man kann ja so bei Zoom oder Transkripterstellung funktioniert. Aber in einer Aufsichtsratssitzung von einem SDAX-Unternehmen jetzt da so ein KI-Bot mitlaufen zu lassen, ist noch nicht so einfach und auch zu Recht, das sind vertrauliche Themen dort. Es soll ja auch ein offenes Gespräch sein und manchmal ist auch Dokumentation zu viel und führt dann vielleicht zu einer anderen Diskussion. Insofern sehe ich das auch noch nicht. Ne? Aber ich würde mir da zum Beispiel wünschen, dass man wirklich auch rechtlich sicher die Notizen, die man gemacht hat, dass die automatisch in ein gutes Protokoll übersetzt werden. Und ChatGPT kann das schon ganz gut, muss ich sagen, aber ich kann es natürlich noch nicht richtig benutzen. Ich mache das immer testweise mit unverfänglichen, anonymisierten Absätzen, um mal zu probieren, wie sieht das aus. Ja, ist okay, aber es ist noch nicht so, dass das einen ersetzt. Ja. Weil gerade so diese Diskussionsschnipsel dann auch so zusammenzuführen, dass der rote Faden im Protokoll vorhanden ist und auch nicht 6 Seiten, sondern eben nur 2, das ist noch, glaube ich, immer noch den Menschen vorbehalten, das gut zu können. Das sind so die 2 Sachen, die ich mir morgen wünschen würde, wenn ich es könnte.
Ja, dann wie schön, dass wir schon zumindest an der zweiten Sache fleißig arbeiten, sozusagen. Ja, vielleicht dann in einem größeren Kontext. Was stellst du so vor, wie sich die rechtsberatende Tätigkeit, sowohl in-house, vielleicht auch aus Kanzleisicht, wie du es möchtest, sich verändern wird in den nächsten Jahren? Also hast du das schon angesprochen. Ja. Kannst du das vielleicht etwas ausbauen? Wie stellst du das dir vor?
Also ich weiß es am Ende nicht. Ich merke nur selbst, dass ich für mich selbst schon Headcount in Softwarelizenzen im Budget schon verschoben habe, weil ich merke, ne, Thema Vertragsmanagement hätte man vor 5 Jahren vielleicht noch gesagt, also man stellt jemanden ein, der eben dann nur das Vertragsmanagement macht. Das ist bei uns auch nicht so komplex, muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Sales-Organisation haben, die am Tag irgendwie 10 Verträge raushaut und am Jahr 1000 abschließt oder sowas, sondern wir sind eine B2C-Organisation, die Kundenverträge, die müssen wir nicht managen und die B2B-Verträge sind nicht so viele. Aber ich glaube schon, dass ganz viele Sachen, und deswegen meine ich, ich glaube gerade Rechtsabteilungen profitieren immens von der KI-Entwicklung und den Tools da draußen. Weil auch da würde ich sagen, wir haben das Know-how intern, einen großen IT-Vertrag, wenn er denn entworfen ist von der Kanzlei, so machen wir das halt, weil wir haben die Zeit nicht, uns eine Woche hinzusetzen, um den IT-Vertrag zu entwerfen, sondern den kaufen wir uns als Template ein und die Beratung sicherlich auch. Nur in manchen vielleicht nicht ganz so komplexen Fällen, wenn ich mir über die KI einen IT-Vertrag erstellen lasse, haben wir zumindest das Know-how durchaus, diesen Vertrag dann auch in Kleinigkeiten anzupassen und dann brauchen wir die Kanzlei theoretisch nicht. Das sage ich, es wird immer, glaube ich, die Berechtigung geben für Spezialkanzleien und auch Spezialberatungen. Aber ich glaube, gerade Rechtsabteilungen, wir profitieren ja davon, dass wir mit dem, was wir kosten, mehr Output haben. Und die Kanzlei ist derzeit ja noch auf einem Billable-Hours-Konzept ausgerichtet, das Businessmodell. Und als Mandant würde ich jetzt mal provokant sagen, in 3-4 Jahren wäre ich jetzt nicht mehr bereit, 20 Associate-Stunden zu bezahlen für eine Entwurfsarbeit, sondern ich würde sagen 500 Euro Software-Lizenzbeitrag für die KI und dann noch 4 Partnerstunden, der dann halt guckt, dass das passt. Und dann sind es halt nicht mehr 20.000 Euro, die der Vertrag kostet, sondern eben nur noch 8. So, und das ist, glaube ich, das ist A für die Rechtsabteilung, fürs Budget natürlich gut und B, glaube ich, können wir als Rechtsabteilung in ein paar Jahren, wenn die Tools wirklich gut sind, die Sachen also viel, viel mehr in-house machen als jetzt. Und das verändert natürlich aber auch wieder die Rechtsabteilung, weil auch ich, also das Prompting habe ich mir jetzt auch noch nicht so genau angeguckt, was da wirklich klug ist. Also ich formuliere das normal, bin schon sehr beeindruckt über die Ergebnisse, aber wenn ich jetzt noch sage, ich weil gerade der jüngere Kollege bei uns, der ist da schon viel weiter. Für den ist eben Prompting was ganz anderes als für mich. Für mich ist das, ich rede mit einem Computer. Für den ist das schon, der weiß halt schon eher genau, wie man jetzt mit dieser KI arbeitet. Und das haben wir uns auch jetzt vorgenommen, dass das halt eine Fortbildung bei uns nächstes Jahr ist, die wir uns auf jeden Fall leisten, dass wir da besser werden. Weil ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass man mit diesen Tools auch gut umgehen kann. Weil am Ende, und das ist jetzt wieder so ein bisschen der Disclaimer, man muss schon wissen, was da rauskommt. Also wenn ich von IT-Verträgen gar nichts verstehe, dann würde ich das jetzt auch nicht so benutzen. Ne? Also man muss schon genau wissen, also man sagt ja immer so, wer nichts weiß, muss viel glauben. Und das ist dann bei der KI auch so noch. Aber auch das, wer weiß, in 3 Jahren gibt es vielleicht eine Garantie von einem Softwareanbieter, der sagt, wir haften für sämtliche Schäden, die aus der Falschberatung dieses Vertrags kommen. Gibt es ja auch schon eine Diskussion, ist das Rechtsdienstleistung oder nicht? Was macht die? Ist ChatGPT eine Rechtsdienstleistung? Also ja, wahrscheinlich. Also total spannend, aber auch, also ich glaube, ich muss noch so 15, 20 Jahre arbeiten. Mal sehen, ab wann wir so nicht mehr so viel zu tun haben oder anders zu tun haben. Ich weiß es nicht. Spannend auf jeden Fall.
Ja, also da gehört ja auch also viel Verantwortlichkeit auf beiden Seiten dazu, sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Empfängerseite, genauso wie du sagst. Es gehört ein Stück Arbeit dazu, auszuloten, wie viel davon ist jetzt ordentlich referenziert. Also so eine Recherchearbeit von den 20 Associates-Stunden kann die KI vielleicht noch nicht abnehmen, wenn sie sich ausgedachte Fußnoten zum Text noch überlegt und einfügt. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand dahinter steht, der sich sozusagen die Konsistenz und die Richtigkeit nochmal überprüft, das ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Und aber auch die Anwendung von KI würde ja als Haftungsrisiko sozusagen auf den Anwender nochmal zurückkommen, und als Gremienmitglied wäre das dann sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich relevant, oder?
Ja, also wie gesagt, also man muss schon von den Sachen was verstehen, die man dann... Also am Ende haftet ja das Unternehmen und der Mensch, also oder ein Softwareunternehmen. Also die Software selbst haftet nicht, die kann eigentlich machen, was sie will, risikolos. Deswegen, also ich glaube, das wird auch spannend. Ich verstehe davon auch zu wenig, wie man das jetzt, wo man das abgrenzt. Also Stichwort Rechtsdienstleistung. Aber ich glaube, dafür wird es Lösungen geben. Also dafür muss es auch Lösungen geben. Und unterm Strich gehe ich immer vom optimistischen Case aus. Das wird viel verändern, aber im Zweifel wird es das. Weil wer hat denn, ich meine, das Vertragsmanagement jetzt, ich fand es immer, dass eine der frustrierendsten Tätigkeiten ist doch, ich habe einen Papiervertrag und dann muss ich den Vertragspartner abschreiben und in der Excel-Liste schreiben. Und wenn ich mich dann vertippe, finde ich ihn irgendwie 2 Jahre später nicht, weil ich irgendwie falsch suche. Und wenn das die Software machen kann, ist doch super. Also das ist doch das Bild, was ich zumindest habe. Aber es wird auf jeden Fall gerade Juristen also extrem natürlich auch nochmal fordern, anders zu arbeiten. Weil das wird, glaube ich, viel verändern. Zum Guten.
Vielleicht so abschließend, auch wenn es etwas außerhalb dieser Materie ist, spontan auch mir einfällt, wie sitzt du eigentlich, weil du ja auch gerade in einem sehr regulierten, sehr stark regulierten Bereich mit börsennotierten Unternehmen auch unterwegs bist, wie siehst du die gesetzgeberische Tätigkeit in dem Zusammenhang? Meinst du, die ist viel zu spät, hängt viel zu sehr hinterher, das ist ja so das Allgemeine, oder ist es vielleicht erstmal ganz gut, die Marktentwicklung abzuwarten? Wie hast du da so eine Einschätzung?
Nee, davon muss ich sagen, davon verstehe ich zu wenig. Ich würde da auch dem Gesetzgeber sagen, oder zumindest Verständnis hätte ich für den Gesetzgeber, dass das natürlich auch ja, völlig überfordert, quasi in dieser Geschwindigkeit, in der die Entwicklung passiert, dann auch noch Gesetze parallel zu beschließen und in Kraft zu setzen, die dann auch noch diese neue Situation richtig regeln. Ich weiß auch nicht, ob das sein muss. Ne? Am Ende auf EU-Ebene gibt es da ja einiges an Entwicklung, aber wie gesagt, davon verstehe ich nichts, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube schon, dass es reguliert werden muss irgendwie, aber ich finde auch immer so ein bisschen in der EU erst regulieren und dann gucken, in den USA erstmal machen lassen und dann regulieren, vielleicht so in der Mitte wär nicht schlecht. Ne? Aber wir sind auch in diesem Glücksspielbereich sehr stark reguliert und natürlich sind da viele Sachen oder viele Gesetze, bei denen wir echt Schwierigkeiten haben, die im digitalen Bereich umzusetzen. Gar nicht, weil wir sagen, das wollen wir anders, weil wir dann mehr Geld verdienen würden, sondern weil man einfach sagt, das ist nicht digital tauglich. Ne? Und das sind, glaube ich, so die Diskussionen, die man dann immer führen muss. Und da ist wahrscheinlich in der KI-Welt genauso viel los, wo man einfach sagt, wo man dem Gesetzgeber erstmal erklären muss, was ist denn eigentlich der Bedarf der Wirtschaft. Und da hoffe ich, dass es wirklich ja, ein Miteinander gibt und nicht ein Gegeneinander, weil sonst ist man in Europa, glaube ich, weil diese ganzen Tools, die wir nutzen, ich habe es jetzt nicht mehr angeguckt, aber ich gehe davon aus, dass die wenigsten aus Deutschland kommen oder aus Europa, sondern dass das halt alles sehr wieder US-zentrisch ist, weil die einfach viel schneller sind und ja, und dann ist der Zug abgefahren und man sitzt wieder da und hat in Deutschland oder in Europa keine Lösung, die man nutzen kann, sondern eben nur die amerikanische. Was okay ist, aber ja.
Ist der deutsche und europäische Gesetzgeber tätig ist, kann man sich eigentlich sozusagen auf das Verantwortungsbewusstsein der Anbieter erstmal verlassen. Und in deinen Worten, und wir hatten ja ein Vorgespräch in Vorbereitung auf den heutigen Abend, hattest gesagt, es geht eigentlich in der Essenz darum, einen Kompromiss zwischen Gründlichkeit und Schnelligkeit zu finden. Man will zum einen auf den Markt reagieren und zum anderen ist juristische Arbeit eine Arbeit, die der Gründlichkeit bedarf. Magst du vielleicht diesen Kompromiss noch kurz ausbauen?
Ja, das fällt so ein bisschen unter dieses Risikothema, ne? dass man immer, ich vergleiche uns manchmal so ein bisschen, wir sind halt die Abteilung, neben anderen natürlich auch, die dafür sorgen muss, dass die Geschwindigkeit des Geschäfts maximal oder zumindest so schnell wie möglich ist, aber eben natürlich gucken, dass der Laden nicht aus der Kurve fliegt und dass man halt da halt immer wieder genau überlegen muss, wo zieht man jetzt die Linie und sagt, also jetzt hier ist aus rechtlicher Sicht Schluss oder kann man das noch gut vertretbar verantworten? Und dafür bedarf es ja auch einer guten Unternehmenskultur. Also, weil die einfache Lösung ist immer die eine extreme, ich mache alles nach dem Wortlaut des Gesetzes, alles quasi das maximale Risikoaversion. Aber dann ist meistens ja das Geschäft sehr beeinträchtigt und es gibt meistens gute Kompromisse, kreative Lösungen. Und das ist bei uns wirklich, also deswegen bin ich auch, glaube ich, schon so lange in dem Unternehmen, weil es einfach eine Kultur ist, wo man gemeinsam, deswegen sagte ich auch eben, wir sind Teil des Business Developments, weil wir einfach nicht stur empfehlen, so ist es aus rechtlicher Sicht richtig, sondern wir sind halt ein Teil einer Gruppe, die dann am Ende auch zusammen die Entscheidung trifft. Aber da ist es natürlich immer die große Herausforderung, dann an der richtigen Stelle eben zu sagen, nee, trage ich nicht mehr mit. Also, weil das ist ja total dynamisch. Auch in manchen Bereichen muss man das Risiko hier schon oder die rote Linie hier schon ziehen. In einem Bereich kann man sie hier ziehen. Ne? Und das ist so dieses Paradox auch der Prävention, dass man natürlich immer nicht weiß, was passiert. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen das, was bei uns wirklich im Tagesgeschäft einfach das A und O ist. Aber das ist bei jedem Unternehmen so. Glaube ich auch in jeder Rechtsabteilung so, dass man halt das Unternehmen sehr gut einschätzen muss. Man muss auch den Vorstand gut einschätzen können. Man muss eine gute Zusammenarbeit haben, ein Vertrauensverhältnis. Und dann kommt man auch, glaube ich, zu den perfekten Entscheidungen. Dass man sagt, also wir haben wirklich ein genaues Risikomaß, dass wir genau an dem Punkt unterwegs sind, bei dem wir eben nicht die Firma verwetten fürs kurzfristige Geschäft, sondern nachhaltig eben den Unternehmenserfolg gewährleisten.
Ja, vielen Dank. Also für mich persönlich auf jeden Fall sehr spannend zu hören, wie man sich als Unternehmensjurist auch an Managemententscheidungen beteiligt und mit dieser steigenden Arbeitslast natürlich auf den Support von smarten Softwarelösungen angewiesen ist. Insofern freue ich mich natürlich auch um unsere andauernde und anstehende Zusammenarbeit. Aber bevor ich viele weitere Fragen stelle, möchte ich eigentlich auch gerne das Wort an das Publikum übergeben für Fragen. Und vielleicht auch ganz gut.